Spurensuche. Der True Crime Podcast des Trierischen Volksfreunds. Willkommen zurück bei Spurensuche, heute mit Veronika Königer und Alexander Wittlings.
Eine Frau und ein Mann, augenscheinlich ein Pärchen, checken in einem Hotel in Trier ein. Die beiden Liebhaber genießen ein paar Stunden der Zweisamkeit, ehe der Mann wieder weg muss. Für das Hotelpersonal ist das nichts Ungewöhnliches. Aber dann fehlt auch nach 2 Tagen von der Frau jede Spur. Das Zimmer ist verlassen. Bis in dem Raum eine grausame Entdeckung gemacht wird. Im Bettkasten des Zimmers liegt, seit inzwischen 2 Tagen tot, die Leiche der 38-Jährigen.
Es beginnt eine Spurensuche nach den Hintergründen und eine Jagd auf den unbekannten Mann, der sich das Zimmer mit ihr teilte.
Ja, Alex, du hast damals ja die Erstmeldung zu diesem Fall gemacht. Erinnerst du dich noch daran, an die ersten Infos, die du da bekommen hast?
Ja, ich weiß noch ganz genau, ich saß damals im Reporterbüro, damals noch während meinem Volontariat und einer der Chefs kam rein und meinte, ja, wir haben einen Mordfall mitten in Trier, was natürlich auch nicht oft vorkommt, da müssen wir sofort was zu machen. Also habe ich sofort bei der Polizei angerufen, ein anderer Reporter wurde rausgeschickt, um Fotos zu machen und es stellte sich heraus, es war ein Mord in einem Hotel mitten in Trier auf der Deutschherrenstraße. Das ist eine ziemlich belebte Straße in Trier, also fast jeder Trierer ist da wahrscheinlich schon mal vorbeigekommen auf dem Weg vom Parkplatz in die Innenstadt und dementsprechend gab es natürlich relativ großes Aufsehen um diesen Mord. Jeder wollte sofort wissen, was los ist. Und es kam auch relativ schnell dabei raus, dass es sich um eine 38-jährige Ukrainerin handelt, die im selben Monat mit ihrem Mann, ihrer Tochter und ihrer Mutter aus der Ukraine geflüchtet war und nach Merzig im Saarland gezogen ist. Was diese Frau nun in Trier in einem Hotel machte, wusste man im ersten Moment natürlich nicht.
Bist du dann selber auch zum Tatort rausgefahren?
Nee, das nicht. Also für die Recherche, das ging alles über die Polizei mehr oder weniger. Wir hatten ja unsere Fotografen vor Ort und bei so einem Tatort, da kommt man ja weder rein noch irgendwo dran. Da ist ja mehr oder weniger alles gelaufen. Die Spurensuche will man dann ja auch nicht behindern. Deswegen, ich selber war nicht da. Nee.
Wie lief das dann? Was waren denn so die ersten Infos, die von der Polizei kamen und was kam dann im Laufe des Tages nach?
Alles, was man in dem Moment wusste, war, dass sie am 26. März, also am Tattag, mit dem Zug aus Merzig über Saarburg nach Trier gefahren ist. Das konnte man anhand von Videoaufnahmen rekonstruieren, die man ja in den Zügen hatte. Und sie traf sich in diesem Hotel mit einem Mann, damals auch sofort dem Hauptverdächtigen. Und einen Tag später wurde sie von ihrer Familie als vermisst gemeldet. Auch das Hotelpersonal wurde ziemlich misstrauisch. Aber das Zimmer war leer, es waren keine Sachen mehr da, die beiden waren weg. Und am darauffolgenden Tag wurde dann beim Putzen aber die Leiche der Frau im Bettkasten versteckt gefunden. Das Merkwürdige war, sämtliche Sachen der Frau waren weg. Portemonnaie, Handtasche, Klamotten, alles fehlte. Der Täter war also sehr gründlich gewesen. Die Polizei wusste, dass die Frau wohl eine sehr auffällige Brille mit rot-schwarzem Gestell getragen hatte, einen langen beigefarbenen Damensteppmantel, eine schwarze Handtasche, eine weiße Hose, weiße Turnschuhe und ein beigefarbenes Shirt mit einem Chipmunk drauf. Das war alles weg, fehlte komplett. Der Täter hatte also, um Hinweise zu beseitigen, alles entsorgt. Und dann kam auch der erste Obduktionsbericht und der ergab, dass sie erwürgt wurde. Also wusste man auch ziemlich schnell, dass es sich um eine Gewalttat handeln muss.
Wie ist die Polizei dann dem Täter auf die Schliche gekommen? Der wurde ja meines Wissens relativ schnell gefasst, oder?
Ja, es hat knapp eine Woche gedauert tatsächlich. Also der Verdacht ging direkt auf einen 34-jährigen Ukrainer, der sich eben mit ihr das Zimmer geteilt hat. Und an dem Abend ist er in Trier in den Zug eingestiegen. Da hatte man auch Videoaufnahmen von und Richtung Koblenz gefahren. Danach verlor sich aber jede Spur. Man hatte aber durch diese Kameraaufzeichnungen wirklich sehr gute Bilder von ihm, was für mich auch irgendwie überraschend war, weil teilweise hat man ja wirklich schlechte Kameraaufnahmen.
Woran liegt das manchmal?
Das habe ich mich tatsächlich damals auch gefragt und es ist tatsächlich oft so, dass Kameras teilweise veraltet sind einfach oder dreckig, weil sie nicht oft gewartet werden und der Hauptgrund für so schlechte Kameraaufnahmen manchmal ist, Überwachungskameras laufen natürlich 24/7. Und um nicht massenweise Speicher zu verbrauchen, werden die natürlich in schlechterer Auflösung aufgenommen. In dem Fall, die Deutsche Bahn nimmt aber in sehr guter Qualität auf, hatte man gestochen scharfe Bilder von dem Mann und auch ein Fahndungsfoto, mit dem man dann suchen konnte. Und er wurde dann europaweit zur Fahndung ausgeschrieben. knapp eine Woche später, am 2. April, kurz nach Mitternacht, hat dann die Bundespolizei ihn in einem Zug in Regensburg in Bayern erwischt. Und da wurde er dann auch ziemlich schnell nach Rheinland-Pfalz gebracht in Untersuchungshaft.
Da hatte die Polizei dann ja ziemlich Glück, dass die Deutsche Bahn in so einer guten Qualität filmt.
Ja, und dass auch dieses Fahndungsnetz da so gut funktioniert. Der Verdächtige schwieg zunächst komplett. Man wusste, er ist auch Ukrainer, er ist auch geflüchtet, nach Neuwied kam er. Und ja, es war ziemlich schnell klar, dass da eine Beziehungstat dahinter steckt, weil die beiden seit mehreren Jahren eine Affäre hatten. Man wusste, die haben an dem Tag sich mit dem Zug aus Merzig und Neuwied in Trier getroffen. Mehr wusste man zu dem Zeitpunkt aber auch nicht, weil er eben geschwiegen hat.
Ja, wenn der Täter schweigt oder beziehungsweise in dem Fall noch der Tatverdächtige schweigt, kann man ja wahrscheinlich wenig machen. Wie hat die Polizei denn da weiter ermittelt?
Ja, neben dem Verhör, was jetzt nicht ganz so viel gebracht hat, hat man natürlich eine komplette Sonderkommission auch eingesetzt. Der damalige Chef des Trierer Mordkommissariats, Christian Soulier, sagte, dass ein Hotel ein sehr besonderer Tatort ist, weil man hat einfach extrem viele Zeugen. Man hat das Personal, man hat die Gäste des Hotels, man hat die Nachbarn. Und da müssen einfach sehr viele befragt werden, sehr viele Augen und Ohren, die Sachen gesehen oder gehört haben können. Und dazu wurden tatsächlich auch Leute aus anderen Kommissariaten für diese Sonderkommission herangezogen, um einfach diese Manpower zu haben und da möglichst schnell Hinweise zu bekommen. Dann ist es natürlich so in dem Hotelraum, man hat in Innenräumen generell deutlich mehr Spuren als zum Beispiel bei einem Mordfall draußen in der Wildnis. Und da konnte die Spurensicherung auch sehr, sehr viele Spuren sichern.
Hat man denn dann zum Beispiel auch, wie man das in Filmen immer so sieht, an dem Opfer selber ermittelt, also an ihrem Handy zum Beispiel, an ihrem Umfeld oder so, um mehr über das Motiv zu erfahren?
Also natürlich wurde auch die Familie befragt, aber ihre Gegenstände, wie zum Beispiel das Handy, fehlten ja komplett. Das hatte der Täter ja entsorgt, mitgenommen. Deswegen konnte man da nicht so viel analysieren. Aber natürlich das familiäre Umfeld wurde auch komplett ausgeleuchtet.
Wie ging es denn dann in dem Fall weiter? Der Tatverdächtige war gefasst, es wurden Befragungen durchgeführt, es wurde ermittelt. Kam es dann zum Prozess?
Tatsächlich kam es zuerst dann doch noch zu einem Geständnis. Wahrscheinlich hat der Täter eingesehen, okay, aus der Sache komme ich nicht mehr raus, das ist hier relativ eindeutig. Also hat er noch vor dem Prozess ein Geständnis abgeliefert, in dem er klargestellt hat, dass es um Eifersucht geht. Die beiden hatten, wie gesagt, seit Jahren regelmäßige Treffen, haben sich zum Sex getroffen, war eine außereheliche Affäre für die Frau. Und auch an diesem Tag haben sie sich in Trier getroffen, erstmal zu einem Spaziergang im Palastgarten. Und danach sind sie dann in das Hotel, Zimmer Nummer 22 hatten sie, und hatten zusammen Sex. Und wie der Täter es dann beschreibt, habe sie dann auf ihrem Handy eine Nachricht getippt. Und er wusste auch, dass sie immer wieder mit anderen Männern geschrieben habe. Und das hat er als Verrat empfunden und dann den Entschluss gefasst, sie umzubringen. Er hat die Dusche aufgedreht, um Geräusche zu übertönen. Und als sie dann mit dem Bauch auf dem Bett lag, hat er sich von hinten angeschlichen und sie erwürgt. Zuerst mit den Händen. Und danach hat er das Bettlaken genommen und sie damit nochmal erdrosselt, um, Zitat, sicher zu gehen, dass sie auch tot ist. Danach hat er sie im Bettkasten verstaut, sämtliche Gegenstände mitgenommen und ist so schnell wie möglich abgehauen.
Das ist ja eigentlich ein wirklich tragischer und auch total absurder Fall. Ich meine, sie war ja verheiratet, sie hatte ja Kinder mit einem anderen Mann, aber er durfte irgendwie die einzige Affäre sein.
Es ist ja auch ein Stück weit die Horrorvorstellung jeder Frau. Man hört ja immer wieder, dass Frauen bei Dates besonders vorsichtig sind. Und stell es mal vor, du triffst dich mit einem Liebhaber in einem Hotel, willst eine gute Zeit haben und wirst dann umgebracht. Das können viele Männer vielleicht auch gar nicht nachvollziehen. Das Schlimmste, was einem Mann bei einem Date passieren kann, ist vielleicht ein blaues Auge oder ein Kratzer am Auto. Aber als Frau musst du immer wieder damit rechnen, dass dir etwas angetan wird.
Ja, ich meine, ich bekomme auch immer Angebote von wegen, wollen wir uns nicht da treffen, willst du nicht zu mir kommen, willst du nicht mitkommen? Natürlich mache ich das nicht, weil dann sowas genau passieren kann. Aus diversen Gründen, nicht nur aus Eifersucht. Ja, der Tatverdächtige zu dem Zeitpunkt noch hat gestanden und dann ging das Ganze natürlich auch vor Gericht. Wann begann denn der Prozess? Wie viel Zeit lag denn da zwischen der Tat und dem Start vor Gericht?
Ja, das war ungefähr ein halbes Jahr, bis da wirklich alle Hinweise gesammelt wurden, alle Interviews ausgewertet wurden, alle Leute befragt wurden. Und er stand natürlich wegen Mordes vor Gericht. Und zunächst schwieg er auch die ersten Prozesstage. Während die ganzen Beweise vorgeführt wurden, sagte er nichts, auch nichts zu seinem Geständnis, das er zuvor der Polizei gegeben hatte. Und kurz vor der Urteilsverkündung sagte er dann aber, ich habe das nicht getan, ich habe ein gutes Gewissen. Er kritisierte dann die Trierer Ermittler, er sei nicht einverstanden damit, wie die Polizei gearbeitet habe und wie dieses Geständnis zustande gekommen sei. Und er sagte zum Schluss, ich habe doch nichts Schlimmes getan. Für die Richterin Petra Schmitz war das Ganze aber schon abgeschlossen. Der Mann wurde wegen Mordes zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt. Zum einen, weil das Opfer nicht damit gerechnet hat. Und zum anderen, weil es ein sehr heimtückischer Mord war, da sie ja von hinten auf dem Bett erwürgt wurde.
Das heißt, man ging von Anfang an in der Anklage von Mord, also von etwas Geplanten und nicht von Totschlag aus.
Ja, absolut. Der Unterschied zwischen Mord und Totschlag sind ja Mordmotive. Und diese Heimtücke, dieses von hinten umbringen, das ist definitiv ein Mordmotiv in dem Fall.
Ja, und damit sind wir eigentlich schon bei einem viel größeren Thema, wo dieser Fall leider ein Textbuchbeispiel dafür ist, nämlich Femizide. Femizid bedeutet, das ist ein Mord oder auch Totschlag an einer Frau oder an einem Mädchen wegen etwas, das mit ihrem Geschlecht zu tun hat. Das passiert ganz oft in Partnerschaften, in Affären, in Beziehungen jeglicher Art und da ist eben eines der Motive, wenn es dann zum Mord kommt, Eifersucht in einer Partnerschaft, genau wie das hier passiert ist. Gibt es denn Statistiken dazu, wie viele Femizide in Deutschland passieren?
Ja, der Begriff Femizid ist juristisch noch nicht explizit feststehend, aber 2023 zum Beispiel gab es 938 versuchte Tötungen an Mädchen und Frauen in Deutschland und 360 erfolgreiche. Das ist beinahe jeden Tag eine tote Frau in Deutschland. Die Tendenz steigt und 80% davon waren Taten in Verbindung mit einer Beziehung. Also es waren keine Raubmorde oder irgendwas, es waren wirklich Partner, Liebhaber, Ehemänner, die ihre Frauen, ihre Geliebten da oder auch Ex-Frauen, Ex-Geliebten umgebracht haben. Und ja, es geht dabei wirklich oft auch um Macht, dieses Machtgefälle, Eifersucht, Kontrolle über die andere Person, dieses Besitzdenken, diese Person gehört mir und bevor ich sie verliere oder bevor irgendjemand anders sie besitzt, bringe ich sie um. Und teilweise spielt auch Frauenhass da eine Rolle, aber es geht halt wirklich um dieses Machtgefälle Mann zu Frau. Ich habe dich in meinem Besitz und du machst, was ich sage oder ich nehme dir das Leben. Oft wird es leider sowohl vor Gericht als auch in den Medien nicht so bezeichnet. Das wird dann teilweise als Einzelschicksal ohne strukturellen Hintergrund dargestellt. Dann fallen Wörter wie Eifersuchtsdramen oder Familientragödien. Da steckt aber eigentlich ein Femizid hinter. Generell ist es bei der Gerichtssprechung auch so, dass solche Taten manchmal, nicht immer, aber eben viel zu oft eine mildere Strafe bekommen. Tötungen von Frauen werden oft nicht als Morde, sondern als Totschläge oder Körperverletzung mit Todesfolge geurteilt. Da im deutschen Strafrecht eben dieser Begriff des Femizids nicht explizit ausgewiesen ist. Diese Misogynie und diese gekränkte Männlichkeit, die ja dahinter steckt, dieses gekränkte Ego, ich bin jetzt eifersüchtig auf jemanden, sie hat jemand anderen, werden von den Gerichten häufig nicht als Motive der Täter angenommen. Stattdessen wird sich dann eher auf das Verhalten der Frau konzentriert. Was hat sie denn falsch gemacht? Was natürlich wieder ja eine Verwechslung von Täter und Opfer ist, mehr oder weniger. Und die Gewalt, die auch diesen Tötungen vorangeht, wird oft auch nur unzureichend berücksichtigt. Dazu kommt noch, dass wenn Tötungen zum Beispiel im Kontext einer Trennung durch die Frau stattfinden, manche Gerichte auch milder urteilen mit der Begründung, die Trennung habe den Mann in einen emotionalen Ausnahmezustand versetzt. Also man merkt, da sind diese alten patriarchalen Strukturen, die eben auch in der Rechtsprechung da noch tief drin sitzen und auch dieses gesellschaftliche Narrativ teilweise auch in den Medien ja noch weitertragen.
Ja, ich werde ehrlich gesagt ein bisschen wütend, wenn wir da so drüber reden, weil das klingt alles schon wieder nach, ja, was hattest du denn an und wie hast du dich denn verhalten und wie viel hast du denn getrunken? Und auch dieses, ja, aber die Trennung hat jemanden ja emotional gemacht oder diese Eifersucht hat jemanden emotional gemacht oder dieses Schreiben mit anderen Männern. Man sagt ja immer, ja, die Frauen sind immer so emotional und dann wird so geurteilt. Also ich finde, das ist ganz furchtbar. Ich glaube, da hat die deutsche Rechtsprechung, ohne dass ich jetzt tiefer drin wäre, auch noch viel zu tun, ehrlich gesagt.
Absolut. Und nicht nur die Rechtsprechung, sondern eben auch die Berichterstattung. Also ganz oft schlägt man die Zeitung auf und man liest eben immer noch von Familientragödien, von Familiendrama. Das ist ja kein Drama, da wurde jemand kaltblütig ermordet, egal wie hoch da die Emotionen auch gekocht haben mögen.
Und ich finde das auch gruselig, dass Täter da teilweise entschuldigt werden. Also dass dann gesagt wird, ja, aber sie hat sich ja getrennt oder ja, aber er war doch so eifersüchtig. Ja, aber heutzutage ist das doch so schwierig, wenn es die Frau ist, die einfach gestorben ist oder die, wenn wir jetzt von Körperverletzungen oder anderen Delikten in Beziehungen ausgehen, geschlagen wurde, getreten wurde, wie auch immer. Ich finde, da muss überall einfach noch ein Umdenken stattfinden.
Die Sache ist natürlich, extrem viele Morde passieren generell innerhalb von Beziehungen, von Ehen. Und auch Frauen oder teilweise auch Töchter bringen ihre Ehemänner oder Väter um. Aber der große Unterschied zu diesen Femiziden ist eben der Grund. Sehr viele Morde an Frauen geschehen, weil die Frau die Beziehung verlassen will oder andere Männer in ihrem Leben hat. Die meisten Morde an Ehemännern sind, weil die Frauen eben nicht aus der Beziehung rauskommen, weil sie eben in dieser stark kontrollierten, zwanghaften Beziehung sind und keinen anderen Weg raussehen, als eben, ja, diesen Unterdrücker umzubringen. Und das ist ein ganz großer Unterschied.
Ja, jetzt sind wir schon ganz tief im Fühlen drin, jedenfalls, was mich angeht, sage ich jetzt mal. Wenn ich jetzt in der Arbeit solche Meldungen habe, sowohl zu Femiziden, als auch, wir haben es ja auch leider öfter, dass wir über Prozesse zu Vergewaltigungen oder dergleichen berichten. Ich mache das dann in der Arbeit, funktioniert das dann alles nach Plan, da kommt die Polizeimeldung, dann ruft man an, hört man nach, dann schickt man den Fotografen raus, dann schreibt man den Artikel, dann überlegt man, gehe ich jetzt selber tiefer rein, macht das jemand anderes oder man sitzt dann vor Gericht und schreibt alles mit, schreibt das danach zusammen. Aber ich gehe dann schon nach Hause und denke dran drüber nach, weil das hätte ja auch ich sein können, das hätte eine Freundin von mir sein können. Also ich schließe damit nicht ab, wenn die Arbeit abgeschlossen ist. Wie ist das denn bei dir? Denkst du da immer noch an diesen Fall, nachdem du ja der warst, der da zuerst damit zu tun hatte?
Also ich laufe tatsächlich oft an diesem Hotel vorbei und ich muss ehrlich gesagt jedes Mal dran denken und es jagt mir ehrlich gesagt jedes Mal auch so einen leichten Schauer über den Rücken. Auch als ich jetzt nochmal das Ganze recherchiert habe für die Folge, wurde mir teilweise auch wieder ein bisschen schlecht. Das geht mir tatsächlich öfter bei der Recherche für den Podcast, weil solche Verbrechen eben auch an den Reportern nicht ohne weiteres daran vorbeigehen. Also so spannend diese Sachen auch sein mögen, wenn man morgens zur Arbeit kommt und direkt in so einen Fall geworfen wird, dann ist der Tag dann mehr oder weniger auch gelaufen.
Ja, das geht mir genauso.
Jetzt haben wir natürlich viel über Femizide gesprochen und Frauen, die aus gefährlichen Beziehungen auch einfach nicht mehr rauskommen. Wo findet man denn Hilfe, wenn man jetzt zum Beispiel in Trier lebt?
Es gibt in Trier ein Frauenhaus. Der Ort, wo das ist, ist nicht bekannt, eben damit Männer Frauen dann nicht verfolgen können oder die nicht aufsuchen können. Das heißt, dieses Frauenhaus gibt's. Das bietet auch Raum für Betroffene. Es gibt aber zum Beispiel auch den Frauennotruf. Der richtet sich vor allem an Frauen, die sexuelle Gewalt erfahren haben. Die sind eine Anlaufstelle. Die haben zum Beispiel aber auch eine Selbsthilfegruppe. Die machen auch immer wieder Veranstaltungen. Also daran kann man sich wenden. Und wenn jetzt jemand sagt, ich bin jetzt nicht direkt betroffen, ich möchte mich aber einfach mehr für Frauen einsetzen, dann gibt es in Trier zum Beispiel auch die feministische Vernetzung, die immer wieder auf solche Themen aufmerksam macht.
Ein Mann tötet seine Liebhaberin aus Eifersucht in einem Hotel in Trier. Tage später wird er auf der Flucht gefasst und letztendlich wegen Mordes verurteilt.
Mehr zu dem Fall und anderen spannenden Kriminalfällen aus der Region Trier findet ihr auf volksfreund.de/Spurensuche.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.